Unser Thema heute, Rhabarber. Rhabarber ist nicht gleich Rhabarber.
Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
Mein Name ist Frederik Vollert. Ich bin bei Lubera Edibles verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute, Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, wo kommt der Rhabarber eigentlich her? Du hast doch mal so eine schöne Geschichte niedergeschrieben.
Ja, erzählt, nicht erfunden. der Rhabarber stammt aus Asien, wie so viele gute Pflanzen. Also ist hinten vorne nicht heimisch. Jeder von uns würde denken, wenn ich da den Mann, die Frau auf der Straße frage, ist Rhabarber eine einheimische Pflanze? Ja, natürlich, oder? Nein, der stammt aus Asien, Nepal, Tibet, China. Und kam zuerst über die Araber nach Europa, nicht etwa als Fruchtpflanze oder Gemüsepflanze, sondern als Arzneipflanze. Und nicht etwa die Stiele wurden benutzt, sondern die Wurzeln. Und die wurden halt gemahlen und das Pulver sollte dann entweder bei der Verdauung helfen oder eine zu aktive Verdauung bremsen, je nach Dosierung, je nach Literatur.
Je nach Krankheit.
Je nach Krankheit. Neuere Studien haben gezeigt, dass die Droge Rhabarber, die Wurzel der Barbaren heißt das ja auf Deutsch, dass die nicht wirklich besonders effektiv ist. Aber da war sie sehr begehrt, wurde so verkauft. Und das ging dann so ein bisschen im Mittelalter vergessen, wie vieles vom Wissen der Araber. Und dann in der frühen Neuzeit begann das wieder. Die Russen haben begonnen, Rhabarber aus China in Europa zu importieren. Der Zar hat sogar ein Monopol darauf erhoben, um dieses Geschäft Rhabarber gegen Gold auch erfolgreich abwickeln zu können. Die europäischen Handelsnationen, Holland, England, haben versucht, das Monopol zu brechen, ist ihnen nie so richtig gelungen. Aber durch die gemeinsamen Anstrengungen Russland über Sibirien aus China die Rhabarber zu importieren, dann eben auch die Engländer und Holländer, sind immer mehr Rhabarber-Arten auch nach Europa gekommen. Auf dem Weg nach Europa wurden sie gepflanzt, wurden sie gezüchtet, freiwillig, unfreiwillig, es hat Samen gegeben. Die Arten haben sich vermischt und so kamen immer mehr Rhabarber-Tippen halt nach Europa. Und plötzlich um 1800 kam dann die große Entdeckung, man kann ja die Stiele essen. Ja. Ziemlich unabhängig voneinander in Paris, in London, in Hamburg wurden auf den städtischen Märkten plötzlich Rhabarberstängel angeboten. Warum? Wahrscheinlich, weil es genügend Zucker gab. Ohne Zucker wäre das nicht möglich gewesen. Rhabarber zu essen ohne Zucker ist ein ziemliches Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und indem eben Zucker zu einer Commodity wurde, übrigens auch wegen dem Tee, also auch die Briten und der Tee haben dazu geführt, dass halt mehr Zucker gebraucht wurde und auch intensiv angebaut wurde, indem Zucker zur Commodity wurde, war plötzlich Rhabarber als Fruchtgemüse oder das was auch immer da und präsent. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Es gab eine Hochzeit der Rhabarberkultur, vielleicht Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, wo es vor allem zum Beispiel in England so fast ein Hauptnahrungsmittel war, weil die Pflanzen konnten im Winter angetrieben werden, die Wurzeln wurden in dunklen Hallen angetrieben und die gerodet, nachher angetrieben und dann verkauft. Es gibt ein Anbaugebiet in England, das Rhubarb Triangle, wo das dann verkauft wurde. Und es gibt noch meine Generation der Engländer und plus etwas älter, die kennen das noch von der vom Schulessen, dass es eigentlich zum Dessert nach jedem Schulessen halt so einen Topf mit Rhabarbermus gab. Und da gibt's einige, die lieben den Rhabarber bis heute, aber es gibt auch einige, die haben nach ihrer Schulzeit keinen Rhabarber mehr gegessen.
Ja, wie seid ihr oder wie bist du dann drauf gekommen, auch den Rhabarber züchterisch zu bearbeiten?
Ja, vielleicht zwei Sachen. Das erste, wie immer bei Pflanzen, bei uns beginnt's dann mal, ich habe mal eine englische Ausstellung, einen englischen Kollegen gesehen, eine englische Baumschule, eigentlich eine Rhabarbersammlung haben, eben aus dieser Hochzeit des Rhabarbers, hat mich fasziniert. Und dann haben wir mal begonnen, halt ein Sortiment bei uns aufzupflanzen, zusammen, 30, 40 Sorten zusammen, zu schauen, wie sich die verhalten. Und dann ist ja als neue Rhabarbersorte Livingston aufgekommen, die sich so ein bisschen anders verhält, die eben über den Sommer eigentlich durchproduziert, nicht diese Sommerpause macht in der Hitze. Und ich bin da mal der Geschichte nachgegangen, woher stammt dieser Livingston wahrscheinlich. Habe dann gemerkt, dass schon im 19. Jahrhundert Luther Burbank oder um 1900 Luther Burbank Rhabarber gezüchtet hat und eben genau diese dauertragende Rhabarber auf den Markt gebracht hat, die er wiederum als genetische Ressource aus Australien bezogen hat. Und warum Australien? Weil da halt eben Sorten gezüchtet wurden, die dann weniger auf Temperaturen, hohe und tiefe reagiert haben. Ja. Und so kam dann das zuerst das Wissen zusammen, dann die Sammlung von Rhabarbern zusammen. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Irgendwann sät man mal Samen aus, Freihackeblüte, und nachher macht man Kreuzungen. Und so sind wir so ein bisschen in die Rhabarber-Geschichte reingerutscht.
Was gab es Überraschungen bei den ersten Rhabarber, bei euren ersten Rhabarber-Züchtungsversuchen? Habt das mit dem Keim, hat das alles gut geklappt?
Ja, das hat relativ gut geklappt. Wir haben auch nicht, das war ja dann nicht als sehr intensives, großes Projekt gedacht. Man hat einfach mal genommen, was kam, man hat ausgesät, was kam, und plötzlich hatte man halt tausende von Sämlingen und dann musste man die halt auspflanzen und so ein bisschen den Weg finden. Ja, das Erste war sicher, wie schnell sich diese Sämlinge entwickeln. Das ist in der Regel so, dass die, wenn die Sämlinge klein in einer kleinen Platte, 4 cm Platte ausgesät werden und dann ausgepflanzt werden, dann explodieren die richtig viel. Das heißt, schon im Folgejahr hat man eigentlich eine fertige Pflanzung, die man schon beernten kann und testen kann. Schöne an der Rhabarberzüchtung, dass man eben nicht lange warten muss, sondern gleich mit dem Selektionieren beginnen kann. Das war so die erste Überraschung. Die zweite war, dass wir ganz offensichtlich teilweise bei den Rhabarbern mit Pflanzen zu tun haben, die Inzucht auf dem Buckel haben. Das ist nicht unbedingt so schlecht. Es entsteht dadurch, dass in der Geschichte, vor allem bei älteren Rhabarbersorten, die wahrscheinlich häufig auch über Samen vermehrt wurden. Und die meisten Samen sind eben, viele sind geselbstet beim Rhabarber. Und so sind dann immer wieder Generationen von Rhabarbern durch Selbstung entstanden und nachher erst wieder gegebenenfalls vegetativ über Wurzeln vermehrt worden. Das ist meine Hypothese. Und es hat also Kreuzungen gegeben, wo dann die Sämlinge sehr einheitlich, wie bei einer F1-Hybrid-Kreuzung, also wenn ich zwei Inzuchtlinien miteinander kreuze, gefahren sind. Und das war dann schon überraschend. Es gab Unterschiede da, aber relativ kleine. Und in der Regel waren diese Rhabarber in diesen Kreuzungen auch hyperproduktiv. Einfach sehr, sehr viele Stiele. Und das hat sich dann auch bei unseren Selektionen gezeigt, wo wir teilweise Sorten selektioniert haben, bis zu 80 Stielen, die da entstehen. Aus einer Pflanze im zweiten oder dritten Standjahr.
Und wie weit seid ihr jetzt aktuell in der Züchtung, in der Selektionsarbeit?
Eigentlich relativ weit. Wir haben die, das weißt du vielleicht besser als du, aber du willst es jetzt nicht sagen, oder? Weil du hast sehr viel dran gearbeitet, aber wir sind jetzt runter bei 30, 40 Selektionen.
Ja, bei 40 Selektionen sind wir jetzt aktuell. Also ich muss dazu sagen, das Kalenderjahr 21 war bei mir geprägt, wenn ich in der Schweiz gewesen bin, eigentlich geprägt von Rhabarber.
Genau.
Es war
genau.
Einmal im Monat, mindestens ein Tag, war ich in den Rhabarbern einfach tätig. Selektionieren, genau. Anschauen, bonitieren, Bonitur-Daten erfassen, kochen.
Genau, genau. Und nur weil du kein grünes T-Shirt gefunden hast, hast du jetzt ein gelbes an, oder?
Genau.
Rhabarbergrünes T-Shirt. Nein, wir sind also bei ungefähr 40 Pflanzen, Sortenkandidaten drunter. Wir haben eigentlich alle Sorten in drei Gruppen eingeteilt. Eine sind extrem ertragreiche, einmal tragende Rhabarber, frühlingstragende Rhabarber. Da haben wir, und dann natürlich alles von grünen Stielen über außenrot, innengrüne Stiele, was eine große Mehrheit der Sorten ist. Und dann eben auch ganz wenige Selektionen, aber auch die haben wir, die außen und innen fast die ganze Saison rot sind. Da gibt es ja ganz wenige Sorten. Und dann eine zweite Gruppe dauertragende Rhabarber, à la Livingston, die in der Regel sind das Sorten, die wenig auf, die im Prinzip sehr viel Hitze im Sommer ertragen und die aber im Frühjahr umgekehrt sehr schnell starten. Also sobald sie ein bisschen Frühjahrswärme spüren, beginnen die auszutreiben. Man kann eigentlich herbsttragende Sorten dadurch selektionieren, dass man die mal anschaut, die zuerst im Frühjahr austreiben. Meistens passt das zusammen. Und die dritte Gruppe wären dann noch Blütenrhabarber, also Rhabarbersorten, die bis zu 5, 6, 7 Blüten bilden und gleichzeitig eben auch einen guten Fruchtertrag oder Stielertrag bringen. Das ist dann wirklich eine neue Gruppe. Ich sehe den Rhabarber so ein bisschen auch als Tierpflanze in Zukunft, letztlich als eine essbare Hosterpflanze.
Also jetzt wirst du wahrscheinlich viele von unseren Zuschauern und Zuhörern überrascht haben mit Blütenrhabarber. Normalerweise, altgedientes Wissen, sage ich jetzt mal so, Tradition, dass man eigentlich die Blüten rausschneidet, wenn es welche gibt.
Ja, weil die Produktion der Blüten und nachher vor allem das Abreifen des Samen kostet ja die Pflanze extrem viel Energie. Und das Wissen ist dann, dass man im Prinzip die Blüten rausnimmt, um die Energie auf die Stielproduktion zu konzentrieren. Wenn man aber genügend starke Sorten hat, die eben, wie gesagt, sehr, sehr stark wachsen, fast ein Hybridwachstum haben, dann ist es eben möglich, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Und das ist auch ganz schön. Man kann dann immer noch für die Sommersaison eigentlich oder später im Frühjahr dann die Blüten später ausbrechen, nachdem man sie sozusagen genossen hat und allenfalls auch verarbeiten die Blüten. Da sind wir dran, dann auch ein bisschen mal zu schauen, was man mit denen eigentlich machen könnte. Könnte man die kochen? Könnte man die in einen Teig kochen oder backen oder was auch immer? Und nachher hat man dann blütenlose Rhabarber, die eben ja auch teilweise im späten Frühjahr und im Sommer noch was produzieren. Aber wir haben da überall Sorten ausgewählt, die wirklich so ein starkes Wachstum haben, dass es eigentlich für die kein Problem war, ihre Kraft auch in die Blüten zu geben.
Also ergänzend kann ich dazu sagen, ich habe die ganzen Blüten, also die ganzen Rhabarberblühen sehen und ich muss sagen, mich hat's positiv überrascht, wie schön eigentlich eine Rhabarberblüte ist und sein kann.
Vor allem die Samen dann färben, die werden, glaube ich, so rot, mhm, oder? Und das ist dann eigentlich ein sehr schöner Anblick, oder?
Ja. Kannst du unseren Zuhörern, Zuschauern einen ungefähren Ausblick geben, wann bei euch jetzt die ersten eigenen Rhabarbersorten verfügbar sein werden?
Ja, bei uns, bei Lubera.com, also da, wo wir immer die ersten kleinen Mengen von vermehrten Pflanzen verkaufen, bevor sie dann in der Jungpflanzenfirma Lubera Edibles auch verfügbar sind, da wird es dieses Jahr der Fall sein, und zwar Sirupbarber. Wir haben die Marke, den Markennamen schon mal gebraucht für Canada Red. Und jetzt haben wir halt eine eigene rotstielige Sorte. Und die sich einfach, die relativ nahe vom Aussehen her bei Canada Red ist, unserer Meinung nach noch ein bisschen milder. Und vor allem verkocht sie auch besser, vielleicht ein bisschen dickere Stiele als Canada Red. Und das ist die erste Sorte, also eine einmaltragende, tendenziell einmaltragende Sorte mit gutem Ertrag und außen und innen rot. Und die werden wir Sirupbarber nennen und so verkaufen, weil Rhabarbersirup kann man ja auch von grünen Rhabarbern machen. Mhm. Es macht einfach keinen ästhetischen Sinn, oder? Dann so einen grünen Saft zu trinken, wie man ihn meistens kauft. Und wenn man halt wirklich einen rotstieligen, rotfleischigen und außen in der Schale auch roten Rhabarber nimmt, hat man eine wunderschöne rosa-pinke Farbe. Also wirklich eine Freude zu schauen und dann eben auch eine Freude zu genießen. Der Saft, der Sirup schmeckt dann gleich doppelt so gut. Also eigentlich müsste Rhabarbersaft, Rhabarberschorle, wie man es heute auch häufig kaufen kann und sehr beliebt ist, müsste eigentlich von Sirupbarber produziert werden. Wenn draußen jemand dies probiert, es aus, benutzt unseren Sirupbarber für die Saftproduktion.
Das hast du gesagt, ihr kauft ja auch Jungpflanzen. Lubera Edibles verkauft ja auch sehr viele Rhabarber-Jungpflanzen, hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Kannst du uns kurz sagen, was die Jungpflanzen dann auszeichnet?
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen Rhabarber produziert, aber Rhabarber zu produzieren und die irgendwie in den Topf zu kriegen, das war schon eine ziemliche Schwierigkeit. Man hat ja letztlich im Freiland Rhizome produziert und dort Rhizome gekauft von spezialisierten Baumschulen, die Rhabarberrhizome auf dem Feld produzieren und nach 2-3 Jahren dann wieder gerodet haben. Dann werden die ja mit dem Messer geteilt, so dass man 1-2 Knospen hat. Und diese unförmigen Teile müssen dann in 2-3-5-Liter-Töpfe reingedrückt werden. Das ist wirklich eine Qual für den Rhabarber und für die Topfer. Und es gibt auch relativ viele Ausfälle, gibt immer wieder Jahre, wo dann Pflanzen nicht wachsen. Und indem wir die In-vitro-Vermehrung oder Gewebekulturvermehrung bei Lubera Edibles passiert haben und jetzt auch die Methode perfektioniert haben, das war einige Jahre ganz schwierig, aber das können wir jetzt. Und das sind jetzt auch Hunderttausende von Rhabarbern, die wir da produzieren. Ja, haben wir halt eine fantastische kleine Jungpflanze, 4 cm Durchmesser. Und das Topfen von Rhabarbern ist natürlich 10-mal effizienter und schneller als vorher. Also die Topfkosten haben sich wahrscheinlich auf 25% reduziert. Jetzt sagen Sie, so eine kleine Pflanze. Und wie kann denn da ein schöner Rhabarberstrauch entstehen? Ja, der entsteht schon, die explodieren richtig gehen. Trotzdem ist natürlich mit so einer kleinen Pflanze auch eine kleine Fertigpflanze möglich. Man kann jetzt auch einen Rhabarber, wenn es sein muss, in einen 1-Liter-Topf topfen oder in einen 12er-Topf oder man kann ihn in einen 2-3-5-Liter-Topf topfen. Wir sind weiterhin der Meinung, wir als Lubera topfen weiterhin in 5 Liter, weil wir Rhabarber eigentlich als eine hochwertige Pflanze verkaufen möchten. Es gibt auch einen anderen Preis. Und natürlich den Leuten ermöglichen möchten, dass sie eben nicht eine Jungpflanze kaufen, sondern eine Fertigpflanze, wo sie gleich im ersten Standjahr sicher dann im zweiten Standjahr eigentlich beernten können. Das ist der Vorteil, wenn jetzt im frühen Frühling ein Kunde einen fertigen 5-Liter-Topf von uns kauft vor dem Austrieb, dann kann er schon im ersten Standjahr 2-3 Stiele wegnehmen und im zweiten Standjahr kann er eigentlich eine Vollernte erwarten. Und das ist der Vorteil der Kultur in einem großen Topf. Unterschätzen Sie nicht, wie stark diese kleinen Pflänzchen explodieren. Die beginnen langsam, dann explodieren sie und zwar so stark, dass sie sich gegenseitig auch erdrücken können. Mhm. Also, ist ganz wichtig, die meisten Sorten müssen im Verband aufgestellt werden, im Schachbrettmuster aufgestellt werden, wenn sie das gewohnt sind. Wir haben zuerst gedacht, die können wir Topf und Topf aufstellen und dann hatten wir plötzlich 20-30% Ausfall bei den Endprodukten. Und so, und jetzt, weil einfach die ein bisschen stärkeren Pflanzen, die fittesten überleben, haben die anderen erdrückt. Und wenn Sie im Verband aufstellen, im Schachbrettmuster, passiert das nicht. Und dann hat man 98% gute Pflanzen im Frühjahr. Im Frühjahr immer die Qualitätskontrolle im Versand machen, solange die Pflanzen noch nicht treiben, dass eigentlich die Mitarbeiter kurz in den Topf reingreifen. Und wenn sie dann das Rhizom spüren, dann ist es gut. Noch eine letzte Bemerkung, auch wichtig bei den Rhabarbern. Wir sind ja gewöhnt, dass eine Rhabarberpflanze, ja, da ist ein Topf und ein bisschen Erde und der Rest ist eigentlich dieses große, unförmige Rhizom, die sich da entwickelt hat. Das ist bei den aus in vitro produzierten Pflanzen am Anfang nicht der Fall. Sondern da entwickelt sich eher so was wie ein Wurzelsystem, ja, und das Rhizom ist noch sehr klein. Das heißt auch, dass die Pflanze im Frühjahr sofort Dünger braucht, also die kommt nicht aus den Reserven. Ein normaler Rhabarber, der kann einfach mal seine Reservestoffe aktivieren und dann wächst er mal lange, bis er dann irgendwas braucht, oder? Das ist bei den aus Gewebekultur vermehrten Jungpflanzen produzierten Jungpflanzen noch nicht der Fall. Die haben dieses Rhizom noch nicht so groß entwickelt. Die brauchen also für den Start im Frühjahr, um schön auszutreiben, schöne Stiele zu bilden, brauchen die etwas Nahrung. Nachher dann am Standort im Garten oder auch wenn die Pflanzen länger im Topf bleiben, was wir nicht hoffen möchten, dann entwickelt sich dann dieses Rhizom. Aber die Pflanze, die entwickelt sich einfach physiologisch anders als eine, die über geteilte Rhizome entstanden ist. Und diese paar Sachen muss man berücksichtigen. Aber weil ja die Produktion, das Topfen so viel besser geworden ist, einfacher geworden ist, ja, letztlich müssen wir gar keine Werbung dafür machen, weil die Zahlen sprechen für sich. Wer mal dieses Produkt, dieses Jungpflanzenprodukt entdeckt hat, der wird natürlich nur noch Gewebekultur vermehrte Rhabarber in Zukunft benutzen. Vielleicht noch Topftermin, plus minus Woche 25 ist so ein idealer Topftermin, auch für uns von der Auslieferung der abgehärteten und teilweise leicht angetriebenen Pflanzen her. Aber auch für die Produktion, es ist dann problemlos möglich, ein fertiges Produkt zu erhalten, das dann so ab Mitte September schon wieder verkauft werden kann. Hauptverkaufssaison ist dann das nachfolgende Frühjahr.
Ja, Markus, vielen Dank. dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und unseren Zuhörern und Zuschauern einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Rhabarbers und auch in die Kultur des Rhabarbers gegeben hast. Ich sag vielen Dank. Auch vielen Dank an Sie zu Hause, ans Zuhören und Zuschauen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie sich gerne direkt an mich wenden unter frederik.vollert@luberaedibles.com.
Und wenn Sie laufend informiert sein möchten, was für neue Videos, Podcasts wir produziert haben, über was wir gerade schreiben, abonnieren Sie doch unseren Newsletter auf luberaedibles.com/newsletter oder Gärtnerbrief.
Genau. Vielen Dank.
Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.